herzlich willkommen hier zur Filmkritik beim Telestammtisch. Heute, da geht's um was Feuchtes, heute geht's um Wasser, heute geht's um The Shape of Water. Und das ist das erste Mal, dass ich hier einen Gast bei uns bei der Filmkritik begrüßen kann. Moin Matze.
Hallo.
Der Matze, das ist jemand, der macht ein Projekt im Netz, das ich kennengelernt habe als Matzes Kinowoche. Und das sind mal extrem fluffige Filmkritiken. Vielleicht magst du uns mal deine Kinowoche mal kurz vorstellen. Was ist das denn?
Ja, das ist einfach nur Podcast, wie das halt nur mal so ist bei uns in der Filterbubble. Läuft unter dem Banner, sag ich mal, der Welle Nerdpool, wo wir unsere Themencasts machen. Und ja, ich dadurch, dass ich nun mal sehr häufig im Kino bin und auch Pressevorführungen besuche, hatte ich irgendwann mal das Bedürfnis, das Ganze auch in Audioform zu gießen. Und daraus ist dann die Kinowoche entstanden. Und ja, einmal in der Woche dann die, so gut wie es geht, die aktuellen Starts besprechen, das, was ich dann vielleicht in den Wochen vorher verpasst habe. Ja, und das seit nunmehr fast 100 Folgen.
Krass, also das große Jubiläum steht an. Magst du uns schon verraten, was für Special geplant ist?
Ich habe ja jede 10. Folge, habe ich so ein bisschen ein Metathema, das mit Gästen und für die Hörer zur Folge habe ich mir halt was sehr, sehr Feines ausgedacht mit unfassbar vielen Gastbeiträgen und es war eine sehr lustige Aufnahme, das kann ich schon mal sagen und allzu viel spoilern möchte ich aber noch nicht, weil ich habe mir selbst auf die Schulter geklopft, als mir die Idee gekommen ist. Deswegen. Ich freue mich auf das Feedback. Ich bin sehr gespannt.
Ja, mega. Also Leute, hört auf jeden Fall mal rein. Der Mann hat echt Ahnung. Der tut nicht nur so wie manch anderer hier, sondern hat durchaus Plan von den Filmen, die er da geguckt hat. Und er kriegt immer einfach ganz tolle Zusammenhänge erzählt. Das ist auch sehr kompakt. Man muss sich hier nicht wie bei uns stundenlang über Star Wars unterhalten, sondern man kriegt da so einen kompakten Eindruck. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Hört er auf jeden Fall mal rein.
Ja, für die längeren Cast bin ich immer nur woanders zu Gast. Oh, hallo.
Oh, hallo, heißt der Podcast?
Nein, das war jetzt einfach nur so, weil, weil ich hier zu Gast bin. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das jetzt wird hier.
Ja, wir halten uns gewohnt kurz. Und heute, da soll es um diesen Film gehen, The Shape of Water, beziehungsweise ohne The, ich glaube nur Shape of Water. Und trägt den fantastischen deutschen Untertitel Das Flüstern des Wassers. Kommt am 15. Februar 2018 in die deutschen Kinos. Und hat für ordentlich Wellen gehört, ordentlich Wellen geschlagen. Merkst du?
Ja, mal, ziehen wir das wirklich durch mit den ganzen mit den ganzen Punts?
Nee, aber fand ich trotzdem lustig.
Ist in Ordnung.
Der Film war jetzt schon auf dem einen oder anderen auf Filmfestival zu sehen. Vielleicht sollten wir kurz mal die Handlung zusammenfassen. Magst du das übernehmen?
Ja, gerne. Die Handlung Shape of Water, es geht um eine, jetzt habe ich nur das Englische von Kopf, Janitor.
Reinigungskraft.
Ja, Reinigungskraft in einem geheimen Forschungslabor der Regierung, so zumindest sieht das alles aus, gespielt von Sally Hawkins. Die Dame heißt Elisa und was halt bei ihr durchaus wichtig ist, sie ist stumm. Und die zusammen mit ihrer Freundin Zelda, gespielt von Octavia Spencer, sind die da halt am Putzen und eines Tages kommt ein Wesen eingeliefert, was untersucht werden soll. Das Wesen bringt nie den richtigen Namen, allerdings da schon mal das erste, wo ich das gehört habe, ist mein Herz ein bisschen aufgegangen. Es wird verkörpert von Doug Jones, den ich aus den Hellboy-Filmen absolut lieben gelernt habe, der auch das einzig Gute an diesem grauenhaften Bye-Bye-Man war. Und nicht nur dieses Wasserwesen wird da angeliefert, sondern auch ein neuer Sicherheitschef, sozusagen Richard Strickland, gespielt von Michael Shannon. Und Elisa ist von diesem Wasserwesen doch sehr fasziniert und irgendwie kommen die sich näher. Und das sollte es, glaube ich, erstmal gewesen sein, weil ich finde, auch wenn es relativ klar ist, in welche Richtung der Film geht, fand ich doch die Richtung, die der Film eingeschlagen hat, immer sehr, sehr spannend und interessant.
Ja, das ist so eine recht geradlinige Story, würde ich auch sagen. Es ist also so, dass du quasi, wie du schon sagst, so ein bisschen was, wer sich im Genre auskennt und so eine gewisse Erwartungshaltung, das wird durchaus befriedigt, würde ich jetzt mal sagen, mit der Handlung. Da ist jetzt nichts dabei. Also wird nicht plötzlich ein Mittelalter-Fantasy-Film, Fantasy-Fest. Das ist schon erwartbar. Was man auch, was der Trailer auch verspricht, kann man sagen, ist auch ziemlich genau das, was man auch den ganzen Film über erwarten kann.
Ja, das ist halt kein... Ich finde, Del Toro hat außer vielleicht bei Pan's Labyrinth halt bisher immer sehr geradlinige Filme gemacht. Also das kommt da auch, also ist Shape of Water auch wieder.
Genau. Kommt hier mit knapp über 2 Stunden eben auch in die Kinos und ist an keinster doch eine Stelle gab's, die fand ich jetzt ein bisschen, da könnte ich sagen, es war eine gewisse Länge drin, aber insgesamt finde ich, hat er ein schönes Erzähltempo. Also ja. Wir können ja vielleicht noch ein bisschen, ich will jetzt hier nicht zu sehr spoilern, da gehen wir vielleicht später nochmal auf einzelne Punkte ein. Und vor allem müssen wir uns auch natürlich mal über den Cast unterhalten, der hier ja auch nicht zu Unrecht einige Nominierungen und auch teilweise schon Auszeichnungen jetzt hier in der Awards-Season bekommen hat. Mhm. Also bei den Globes hat er ja durchaus was abgekriegt und jetzt eben auch aktuell dann Nominierungen für die Oscars.
13 Stück ist halt, ich bin gespannt, ob er davon was mitnimmt, weil ich finde die Oscars dieses Jahr unfassbar stark umkämpft. Mhm. Also ich bin sehr gespannt auf die Preise.
Und er stritt eben auch gegen wirklich krasse Konkurrenten dann. Also einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, beziehungsweise eigentlich eher letzten Jahr, wo ich ja letztes Jahr gesehen habe, ist eben auch dieser 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ich finde, da hat er so einen starken Konkurrenten, der auch wirklich viel richtig und viel gut gemacht hat.
Wenn nicht sogar alles gefühlt. Es ist schon ein ganz, ganz starkes Stück Kino.
Und da ist hier also, wenn man so will, einer von der Hauptcharakterin, also wenn nicht gerade der Hauptcharakter selbst, ist eben diese von Sally Hawkins gespielte Elijah Esposito, heißt die gute Frau. Und was muss man zu der wissen? Also sie ist stumm. Das ist, glaube ich, das, was auch sofort auffällt. Sie spricht also natürlich dann zwangsläufig auch den kompletten Film über kein Wort. Warum das so ist, gut, das ist eigentlich eher ein trauriger Grund, warum das so ist, das müssen wir gar nicht groß verraten, aber Fakt ist halt, sie ist stumm und das wiederum gibt dem Film natürlich eine interessante Facette und ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Schauspielerin, wenn du versuchen musst, die kompletten Emotionen halt wirklich ohne Sprache darzustellen.
Das stimmt, aber Sally Hawkins ist halt ich habe die Frau unfassbar ins Herz geschlossen, spätestens mit den beiden Paddington-Filmen und die rockt das richtig runter. Also es gibt da diese eine Szene mit ihrem Nachbarn, Giles, und wo sie halt so eine Art Streitgespräch haben und wie Sally Hawkins da am Gebärden ist, das ist unfassbar. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz großes Schauspielkino, was die Dame da abliefert. Das ist echt fett.
Das ist krass, wie sie mit ihrer Gestik Wut darstellt, ne? Das ist wirklich, wie du sagst, Streitgespräch, das ist wirklich gut und glaubhaft auch. Beeindruckend.
Ja. Ich bin ja aber auch immer noch großer Fan von Michael Shannon in dem Film.
Ja. Natürlich, also insgeheim bin ich ja kleiner Superhelden-Fan, deswegen ist mir Michael Shannon durchaus ein Begriff. Was an seiner Performance hat dir denn gefallen?
Naja, also ich möchte jetzt erstmal sagen, dass seine Rolle nicht unbedingt hat. Es ist halt ein bisschen schwierig, da jetzt genauer reinzugehen. Also Michael Shannon ist einfach der Antagonist. So. Mhm. Er ist derjenige, der halt das Tier, das Wesen, was auch immer jetzt das Wasser-Ding da ist, der es quält mit Elektroschocks und so weiter und so fort. Und der auch einfach zu seinem Umfeld einfach ein mega Arsch ist. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie der Film eine Dualität aufbaut zwischen halt Strickland und einem Forscher, der mehr ist, als es am Anfang scheint. Man muss auch dazu sagen, der Film spielt nicht in der Gegenwart, sondern zur Zeit des Kalten Krieges, was durchaus von Bedeutung ist an manchen Stellen. Und ich finde es halt unfassbar spannend, wie Shannon immer weiter in den Wahnsinn abdriftet, aber das auch Gründe hat einfach. Das ist halt so das Interessante. Und der Strickland ist eine dankbare Figur für jemanden, der einen irren Blick hat, aber da steckt noch so viel mehr dahinter und das kam einfach sehr, sehr gut rüber und das fand ich halt so geil an ihm.
Fandest du denn, dass seine Motivation angemessen dargestellt worden ist? Also gerade warum er das macht? Also speziell eben, er hat so ein bisschen ja auch einen inneren Drang, seine Ziele zu erfüllen, welche auch immer das sein mögen. Findest du, dass diese Motivation gut dargestellt ist oder überhaupt rauskommt?
Ja, vor allen Dingen in einem Gespräch gegen Ende des Films im letzten Drittel, finde ich, ist es halt sehr, sehr deutlich geworden, was ihn antreibt. Und es, wie gesagt, diese Dualität zu dem Wissenschaftler, das kann man ja ruhig mal sagen, die Figur von Strickland wirft irgendwann alle moralischen Bedenken über Bord. Und ab da geht's halt nur noch bergab und das ist halt das, weil er sich beweisen möchte, weil er Anerkennung möchte. Und das ist halt das Interessante.
Ja, also er ist so ein bisschen, er ist Teil der Militärstruktur eben auch, die da in diesem Geheimlabor, wo dann verschiedenste Sachen sind, da ist also nicht nur das aus dem Trailer bekannte Monster, da wird wahrscheinlich auch Technik getestet oder eben geforscht, experimentiert, also es geht so generell um so ein Forschungsentwicklungslabor, das aber eben von, ja, Kalter Krieg eben, ich glaube, ich habe was gelesen, der Film spielt circa 1963, also ungefähr so die Zeit muss man das einordnen. Und er ist eben Teil dieser Struktur, hat dann natürlich nicht nur eine Befehlsgewalt über einzelne Leute, sondern eben auch selbst wiederum Leute, die ihn da ganz genau begutachten und natürlich auch Ergebnisse sehen wollen.
Und ja, und das ist aber auch, dass er sein, sieht man ja auch in einer sehr frühen Szene, seinen gebieterischen Trieb ja nicht nur bei der Arbeit auslebt. Eine sehr eklige Szene, aber mein Gott.
Ja, und durchaus auch, sagen wir mal, mit dem, also das Frauenbild der damaligen Zeit porträtiert und auch thematisiert, gibt eigentlich keinen geileren als ihn, ne?
Das ist nämlich das unfassbar Interessante, dass die Männerfiguren also vor allen Dingen Shannon oder halt dieses ganze typische Patriarchat unfassbar ätzend ist. Und du hast dann aber Figuren wie Elisa, die nur stumm ist. Wir haben mit Zelda von Octavia Spencer halt gespielt, eine farbige dabei. Und wir haben Giles, den Nachbar, der halt sehr offensichtlich schwul ist. Und die versuchen halt, alle diese Figuren versuchen halt in der Welt, in der sie leben, irgendwie klarzukommen oder sich anzupassen an die normalen gesellschaftlichen Strukturen. Und daran scheitern sie, vor allem Giles ist halt, der geht daran fast zugrunde. Und ab dem Moment, wo sie sagen, nein, wir nehmen das nicht hin, sondern wir möchten jetzt dieses Anderssein, das möchten wir jetzt einfach, ab da blühen ja die Figuren erst so richtig auf. Und das ist, fand ich, ein unfassbar spannendes Thema und erstaunlich aktuell.
Ja, da sie jeweils dann ja auch, wie du sie jetzt eigentlich auch alle genannt hattest, ja quasi auch Minderheiten repräsentieren, beziehungsweise unterdrückte Minderheiten in irgendeinem Zusammenhang, eben, keine Ahnung, Homosexualität, eine andere Hautfarbe oder eben auch, dass sie halt stumm sind und damit dann ein Stück weit ja eben auch eine Behinderung haben, dann sind sie natürlich immer, also es ist auch ein Aufbäumen der Minderheiten dann da ein Stück weit Thema im Film. Genau, dann wird der Cast noch abgerundet, ich weiß nicht, einen würde ich eigentlich nur erwähnen, weil ich ihn halt bei Stargate Atlantis so cool fand, David Hewlett spielt hier einen Professor und einen Doktor namens Fleming, hat da auch eine etwas größere Rolle.
Kannte ich den tatsächlich.
Genau. Und den Dings, den Doug Jones, der das Amphibienwesen spielt, dessen Gesicht man nie sieht, also er ist konsequent in diesen Masken, in der Maske zu sehen, den kennt man vor allem, aber auch da kennt man sein Gesicht nicht, aktuell bei Star Trek Discovery, da hat er auch eine wichtige tragende Rolle.
Ach, schau an. Ja, ich mag den, wie gesagt, ich mag den unfassbar gerne. Also, als ich das erste Mal den Trailer zu Shape of Water gesehen hat, hatte ich ein bisschen das Gefühl, kriegen wir jetzt hier das Prequel zu Hellboy 1. Ja. Weil das Wesen sieht halt aus wie Abe Sapien und den hat Doug Jones halt auch schon gespielt und das halt auch kongenial. Also, der Mann kann unter der Maske unfassbar viel.
Das ist dann der Stab. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge andere Leute dabei, aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, würde ich jetzt mal unterstellen. Das sind diejenigen, die man braucht, um sich ein Bild machen zu können. Und meine erste Reaktion war, als ich aus dem Kino rauskam, Mensch, was ein geiles Märchen. Weil es wirklich, gut, wir haben ein Monster, ja, ein Monster haben wir beim Märchen auch oft, wir haben auch so ein ganz dunkles, also es ist ja ein generell, ist kein heller Film, ganz im Gegenteil, es spielt viel bei Nacht, es regnet viel, Wasser generell spielt in vielen Sets eine große, wichtige Rolle, und er ist aber auch so ein bisschen romantisch verklärt an vielen Stellen. Und so war mein erster Eindruck, Mensch, eigentlich klasse Märchen. Ist das eine Sache, die du auch so, die du nachvollziehen würdest oder auch so siehst?
Ja, also ich habe ganz, ganz starke Pan's Labyrinth-Vibes bekommen, was ja auch ein sehr, sehr grausames Märchen ist in dem Sinne. Und auch wenn die Farbpalette eher düster ist, vor allen Dingen, ich finde halt das Labor, obwohl es sehr sauber ist, wirkt irgendwie immer so ein bisschen dreckig. Mhm. Aber es ist halt nie irgendwie jetzt so depressiv irgendwie von der Stimmung her, sondern es ist immer sehr leicht, sehr locker und vor allen Dingen durch den fantastischen Soundtrack. Mhm. Und ja, das fügt halt zu diesem leicht Märchenhaften sich einfach sehr, sehr gut zusammen. Ich hatte irgendwann mal gelesen, es ist im Grunde genommen, als ob man Bioshock mit Amelie gekreuzt hätte, und ich finde, das beschreibt das eigentlich ganz gut.
Aber wirklich, ja. Gerade die Hauptdarsteller, ja, das ist ein sehr guter Vergleich sogar. generell finde ich die Settings auch erwähnenswert, also so Sets und eben auch Kostüme. Die Zeit ist sehr gut eingefangen. Wir haben also die beiden wichtigsten Sets, da denke ich, verrät man noch nicht zu viel, sind natürlich eben dieses Labor. Mhm. Überall gibt's Schrauben, überall gibt's große Räder an Wänden, durch die wahrscheinlich an Gasleitungen, die gedreht werden können. alles sehr kalt und rough. Also es gefällt mir irgendwie saugut. Und dann eben natürlich auch noch die auch schon, glaube ich, aus dem Trailer bekannte Wohnung von der Protagonistin, die natürlich voller, also das Sofa ist einfach geil, das ist zeitgemäß, die Stühle, generell das Interieur auch von der Wohnung ihres Nachbarn, gefällt mir auch großartig und will ich immer positiv erwähnt wissen.
Das ist halt auch das, was letzten Endes ja hier seinen vorherigen Crimson Peak noch so ein bisschen rausgerettet hat, war einfach das Product Design. Also das kann Del Toro einfach, beziehungsweise wenn Del Toro einen Film macht, dann sehen die mega gut aus. Und eine Sache, die ich relativ wichtig finde, nochmal zu erwähnen, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er bei den Oscars so häufig nominiert war. Er ist sehr nostalgisch. Also wenn ich an die Szenen denke, wenn Elisa und Giles zusammen Fernsehen gucken und anfangen zu steppen, es ist schon ein bisschen nicht merkwürdig, weil es passt zu den Figuren, aber irgendwie komisch doch in dem Sinne.
Ja, ist halt aber auch gleichzeitig sehr liebenswürdig. Gerade das Tanzen, es gibt eine Szene, da tanzt sie sich über den Flur in ihre Wohnung und freut sich, dass sie leben darf. Und eigentlich, die Hauptdarstellerin, also die ist, Eliza ist so von, im Grund auf ist die eigentlich ganz zufrieden mit ihrem einfachen kleinen Leben, das natürlich von ihrem Alltag vor allem bestimmt wird, und wie ihren Alltag lernen wir kennen. Und wir wissen, wie viel Zeit sie zum Baden und Duschen braucht und was sie dann sonst noch so in der Badewanne
macht. Die Eieruhr.
Ja, genau. Aber das ist eine glückliche Frau, die mit ihrem Leben da sicherlich nicht sondern nicht ausschweifend ist, trotzdem sehr zufrieden ist und da dann ja auch ja so ein bisschen vielleicht auch das Abenteuer sucht in der Bekanntschaft zu diesem Amphibienwesen. Genau. Dann gibt es verschiedene Szenen, die will ich jetzt nicht so spoilern, aber es gibt durchaus Szenen, die sich vom restlichen Film abheben, einfach durch ihre optische Darstellung. Ja, und die sind teilweise ein bisschen das ist merkwürdig. Auch wenn wir jetzt vielleicht, nennen wir sie mal Traumszenen. Das sind keine Traumszenen, aber nennen wir sie mal Traumszenen. Mhm. Haben die, da fallen mir zwei ein, eine eher so gegen Ende und eine eher so noch so vielleicht am Anfang des zweiten Drittels. Haben die dich rausgerissen oder findest du, dass die sich stimmig einfügen ins Gesamtbild?
Ich muss gerade mal an die zweite überlegen, weil das eine, sag ich einfach nur, weißes Kleid, das sollte ja eigentlich klar sein.
Dann. Ja, ja.
Die fand ich eigentlich sehr, sehr passend, einfach um eine Innenansicht der Figur mal zu bekommen. Die zweite fällt mir gerade einfach nicht ein. Aber ich fand's halt, es hat mich nicht rausgerissen, sondern es hat halt dieses ganze Fantasy-mäßige, Märchenhafte durchaus klug weitergestrickt. Also es hat einfach gepasst.
Ja, das genau, diese Szene, die du jetzt meinst, die würde ich als die zweite Szene bezeichnen. Und ich finde, die hat auch einen ganz tollen Effekt, weil sie, die hinterfragt so ein bisschen auch dieses Monster. Also ich sage jetzt Monster, aber es ist ja eher Amphibienwesen. Ne? Und zwar habe ich mich gefragt, dieses Also es, nennen wir es mal Wesen. Ich will nicht sagen, ob Tier oder was anderes oder was auch immer es ist, nennen wir es mal Wesen. Ich frage mich immer, wie intelligent ist dieses Wesen? Es hat ja nun wirklich auch sehr animalische Triebe und gibt, oh, diesen, ja, gibt diesen auch mal nach. Es ist andererseits aber auch sehr einfühlsam und scheint auch lernfähig zu sein. Es ist sogar in der Lage zu kommunizieren und auch noch weitere Dinge zu tun. Ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, ja, wie smart ist dieses Wesen eigentlich?
Naja, aber musst du das unbedingt verstehen? Weil ich fand, das war jetzt nicht unbedingt wichtig für die Geschichte, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, wie, es geht ja um Gefühlswelten. Mhm. Das ist ja eher das, was wichtig ist. Und es wird ja auch gesagt, dass es im Amazonas einfach als Gott auch angesehen wurde. Und ja, also es hat halt animalische Züge, aber mein Gott, es haben die Menschen nun mal auch.
Das stimmt.
Ja. Und das ist halt, da ist halt die Frage auch wieder, es ist sehr, sehr fies, was da so passiert. Aber ich sag's mal so, es gibt Menschen in dem Film, die sind schlimmer.
Ja, durchaus. Sehr viel schlimmer sogar.
ich muss nur an die Wange. Uah.
Ja, ja, ja. Oh Gott. Ja, ja, guckt ihn halt, euch an. Guckt ihn euch an.
Es ist halt, Del Toro ist halt, wenn er Bock drauf hat, ein bisschen Gewalt einzubringen, dann ist das auch immer sehr, sehr fies. Also es ist schon ganz geil.
Ja, ich hatte dann auch mal geguckt, die FSK-Freigabe haben wir inzwischen auch und ich glaube, die war relativ hoch. Ich glaube, der war ab 16.
Das will ja, ne? Würde ich drunter auf gar keinen Fall.
Ja, genau, 16 auf jeden Fall. Und das ist schon angebracht, ja. Das ist schon echt angebracht. Einen letzten Punkt habe ich mir hier noch notiert, der vielleicht so ein bisschen noch so zum Nachdenken anregt. Und zwar die Frage, wer ist hier in dem Film eigentlich das Monster? Das kann man natürlich auch diskutieren. Wer ist es eben das als offensichtlich erkennbare Monster, das Monster? Oder ist es eben vielleicht doch jemand anders? Und wir haben ja schon gesagt, dass der Shannon den Antagonisten spielt. Und ja, also ich finde, bei ihm ist halt so, der ist halt ganz schön böse. Ja, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen und ja, ich frage mich halt, was definiert hier so das Monster? Also was ist im Film, wer ist das Monster? Und ja, ich bin mir da nicht so, also klar, es ist die Antwort klar, aber ist er nicht irgendwie auch ein Stück weit so Teil einer Welt, in der halt auch Zwängen ausgesetzt ist und dann eben auch so handeln muss, wie er handelt? Ja, also hat er überhaupt eine Chance, anders zu handeln?
Das meinte ich ja, das hatte ich ja am Anfang kurz angesprochen, dass es halt genau das ist, dass du halt mit dem Wissenschaftler einen hast, der in eine ähnliche Situation gerät wie Strickland, sich aber, ich sag mal, moralisch richtig verhält und dementsprechend auch, er wird jetzt nicht unbedingt positiv aus dem Film geschrieben, aber man hat einfach ein besseres Gefühl bei dieser Figur als halt bei Strickland. Und Strickland, es wird halt sehr, sehr klar, der ist ein Opfer seiner Umstände. Aber er hatte immer die Wahl. Und das ist es nämlich, dass er nun mal die Wahl tritt, okay, ich schalte jetzt hier meinen moralischen Kompass, meine Menschlichkeit aus und werde zu einer funktionierenden Maschine. Und ist dadurch so viel weniger menschlich als halt unser Wasserwesen.
Ja, er entmenschlicht auch zusehends im Film.
Ja, der wird immer biestiger.
Wirklich krass, also mich hat das natürlich so, es liegt am Schauspieler, aber mich hat es natürlich ein Stück weit eben auch an seine Performance in Man of Steel erinnert, wo er den Zod ja eben auch gibt. Also den bösen Typi, das kann er schon echt gut und sticht für mich ja wirklich also heraus aus dem Film, positiv heraus. Jo, dann haben wir jetzt natürlich noch die Oscars. Da bin ich gespannt, was er alles abkriegt an Preisen und ob er sich da gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.
Okay, also ich denke mal, dass er ein oder zwei Preise so, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was bei Produktdesign und so noch nominiert ist, aber ich würde es dem Soundtrack einfach gönnen, weil der ist wirklich toll. Ja, schauen wir mal. Bin gespannt.
Ich weiß gar nicht so, wie du zu so Punktebewertungen stehst, aber wir versuchen am Ende immer so einen Richtwert zu geben, machen da irgendwas so zwischen 0 und 5 Punkten im Regelfall. Wenn okay. du jetzt aus dem Bauchhaus schießen müsstest, wie viele Punkte würdest du vergeben?
4,5, weil er ist an ein, zwei Stellen ein bisschen zu lang und um wieder zu den blöden Wasserwitzen zu kommen, manchmal plätschert er schon so ein bisschen vor sich hin. Also er hätte ruhig an manchen Stellen strafferes Pacing gebrauchen können, aber ansonsten, ich bin aber auch einfach Del Toro-Fan. Also das ist schon, es ist genau das, was ich sehen wollte und das bedient er nun mal und das ist halt geil.
Genau so sieht's auch aus. Ich bin auch irgendwo zwischen 4 und 5 Punkten, also 4,5. Finde den Film großartig. Denke jetzt persönlich nicht, dass er beim besten Film ernsthaft eine Chance gegen seine Mitkonkurrenten hat, was nichts daran ändert, dass es ein ganz, ganz toller Film ist, der eben aber auch die aus meiner Sicht vielleicht einen Twist hätte oder zumindest einen größeren Twist hätte gebrauchen können. Da, wie gesagt, generell relativ geradlinig erzählt wird. Matze, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg noch und hoffe auch, dass unsere Zuhörer bei dir mal reinschauen, wenn sie Bock auf ein paar fluffige und gute Filmkritiken haben.
Ja, sehr, sehr gerne.
Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.